herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Frau Professor Katrin Reetz und Professor Frank Erbgut von der Deutschen Hirnstiftung zum Thema Prävention neurologischer Erkrankungen. Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Leute, herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Heute in einer schönen, spannenden Viererrunde. Es sind zu Gast von der Deutschen Hirnstiftung erneut Frau Professorin Katrin Reetz aus Aachen und Herr Professor Frank Erbgut aus Nürnberg, ist richtig immer noch,
ja,
ne?
Ja. Ja.
Und mein lieber Freund und Mitstreiter Kai Grun ist auch dabei. Und wir wollten heute sprechen über die Prävention neurologischer Erkrankungen, vielleicht auch angelehnt auf an eine rezente Arbeit, die jetzt im Lancet Neurology erschienen ist und die nochmal die Daten der Global Burden of Disease Studie ein bisschen untergliedert hat, gerade auch im Hinblick auf neurologische Erkrankungen und die damit verlorenen Lebensjahre, gerade im Bereich Neurodegeneration, neurovaskuläre Erkrankungen. Frau Reetz und Herr Erbgut, erstmal vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben und wieder mal bei uns vorbeischauen. Und Frau Reetz, vielleicht die erste Frage an Sie. Sie arbeiten ja auch im Bereich Neurodegeneration wissenschaftlich. Was erwartet uns denn so mit Blick auf die demografische Entwicklung? Man hört ja mal, die Gesellschaft altert. Ist das ein Trend, der sich immer weiter fortsetzt? Oder gibt es vielleicht auch Signale, dass sich da was umkehrt?
Ja, ganz wichtige Frage. Also wenn wir mal in die alten Kirchenbücher schauen, dann haben wir ja Aufzeichnungen über unser Alter letztendlich seit dem 15. Jahrhundert. Und wir wissen, seit dem 18. Jahrhundert steigt es immer weiter an. Das heißt, die Lebenserwartung steigt. Und damit gehen natürlich auch altersbedingte Erkrankungen einher. Aber was uns erschreckt hat, ist tatsächlich, dass jetzt erstmals auch in den USA die nachkommende Generation die Lebenserwartung sinkt. Und das ist natürlich sehr besorgniserregend. Und man muss sich fragen, woran liegt das? Natürlich an erster Stelle sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu nennen, aber natürlich auch die neurologischen Erkrankungen. Und wir lernen daraus, dass wir noch viel, viel früher letztendlich anfangen müssen. Und Sie haben jetzt gerade schon auch die Studie zu den häufigsten Todesursachen und auch den verlorenen Jahren genannt. Und da spielen gerade auch die neurologischen Erkrankungen eine ganz große Rolle. Also es ist so, dass die Global Burden of Disease Studie seit 1990 letztendlich die Zahl der Todesursachen bei fast 300 Erkrankungen immer regelmäßig untersucht. Und zuletzt haben sie es gemacht für 2021. Hier spielt natürlich Corona mit rein. Aber da ist es so, dass tatsächlich der Schlaganfall jetzt an dritte Stelle rückt und die Alzheimer und Demenzen an die achte Stelle. Und wenn wir uns die verlorenen Lebensjahre anschauen, da spielen die neurologischen Erkrankungen noch eine größere Rolle. Und zwar, da sind vertreten natürlich der Schlaganfall, aber auch die Migräne, der Alzheimer und natürlich auch andere Demenzen, insbesondere natürlich neurodegenerative Demenzen. Dann die Neuropathien, okay, diabetisch verursacht. Dann die Meningitis, die Epilepsie, neurologische Komplikationen durch eine frühzeitige Geburt, aber auch Tumoren, Krebserkrankungen des Nervensystems. Das heißt, wir sehen erstmalig, dass natürlich das dass wir älter werden, natürlich dadurch auch die altersbedingten Erkrankungen zunehmen, aber dass letztendlich auch durch Lebensstilfaktoren jetzt wir erstmals Veränderungen sehen, dass möglicherweise die Lebenserwartung wieder sinkt. Und da müssen wir ansetzen und da müssen wir mehr tun und das heißt Prävention und mehr Früherkennung.
Ich glaube, das ist schon eine ganz wichtige Botschaft, wenn ich das noch kommentiere. Ich hatte es immer wieder erlebt, dass gerade wenn man halt als Neurologe so die üblichen Präventionsstrategien vor Laienpublikum ausbreitet, dann hat der eine oder andere, dem er es schon angesehen hat, dass er kein besonderer Risikofaktorenmanager war, gesagt, naja, was wollt ihr denn? Also wir werden immer älter jedes Jahr, also so wichtig scheint es gar nicht zu sein. Und jetzt sprechen doch die Zahlen dafür, die haben natürlich immer einen langen Vorlauf. dass doch ungesunder Lifestyle, um das mal so pauschal zu sagen, doch die Kurve wieder dreht.
Mhm. Sie dachten ja, es gibt eine ganze Reihe von Erkrankungen, die jetzt in dieser Studie zitiert worden sind. Bei manchen fällt die Prävention vielleicht auch schwieriger. Ich dachte jetzt so an erregerbedingte Meningitiden, aber so, wie gesagt, neurovaskulär, neurodegenerativ ist sicherlich im Fokus. Spielt denn Präventionsforschung bei solchen Erkrankungsgruppen tatsächlich eine Rolle? Also gibt es oder gab es jetzt Studien, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben?
Also ich kann mal starten, weil der Schlaganfall ist ja so eine Erkrankung, bei der das schon länger eigentlich klar ist. Ich meine, da kommen wir dann vielleicht auch noch zum Thema. Also das Wissen ist so schlecht nicht. Eigentlich weiß der Bundesbürger, was gut oder schlecht ist an Lifestyle. Das ist beim Schlaganfall schon gut fundiert ergründet. Also letztlich Ernährung, Bewegung, Körpergewicht, Nikotin, Alkohol. Also diese ganze Reihe ist bekannt, aber irgendwie so richtig durchgezogen wird es von den Beteiligten nicht oder unzureichend. Kann man auch verstehen. Der sogenannte innere Schweinehund, zu dem können wir ja nochmal kommen. Und da gibt's, können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, methodische kleine Probleme im Vergleich zu Medikamentenstudien, die sind in manchem leichter, aber eigentlich ist es klar. Und dieses Bündel an Lifestyle-Elementen ist praktisch eigentlich für den Rest der neurologischen Erkrankungen als auch entscheidend entdeckt worden, wenn ich das richtig sehe. Also selbst beim Alzheimer, der ja formal neurodegenerativ heißt, sind die Treiber halt auch vaskuläre Faktoren, oder Katrin?
Ja, also wir kommen jetzt vielleicht mal zum Alzheimer und den Demenzen. Auch da wissen wir schon unheimlich viel. Ich will hier gerne nochmal die inzwischen fast berühmte Studie aus dem Lancet von Livingston nennen. Wir haben dort gelernt, das war im Jahr 2020, als die erschienen ist, dass wir dort 12 Risikofaktoren haben. Viele sind kardiovaskulär, aber es zählt natürlich auch der Bildungsstand dazu in den jungen Jahren. Dazu gehört auch, und das ist wichtig, gerade auch für Neurologen, Psychiater, Gedächtnisambulanzen nach einer Hörminderung zu screenen, weil da können wir tatsächlich was tun. Das ist ein relevanter Faktor. Das hat zum Beispiel unsere klinische Routine deutlich beeinflusst, weil wir das jetzt regelmäßig abfragen und die Behandlung mit empfehlen. Natürlich die traumatische Hirnschädigung. Da ist ja auch die Hirnstiftung viel unterwegs. Tragen Sie einen Helm, weil, ne, dass wir sozusagen unser Gehirn schützen. Jetzt kommen die kardiovaskulären Sachen wie den Bluthochdruck. Und da gibt es ja auch sehr gute Daten, dass wenn der Bluthochdruck entsprechend behandelt wird, dass sich das Risiko auch wieder minimiert. Also da auch ganz wichtig für uns Neurologen mit drauf zu schauen. Dann der Alkoholkonsum, das Übergewicht, das hatten wir auch schon, das Rauchen, Depressionen und auch die soziale Isolation. Und ein ganz wichtiger Faktor, der in unserer Gesellschaft ja immer mehr Einzug hält, ist die körperliche Inaktivität, auf die wir nachher nochmal zu sprechen kommen sollten. Und natürlich der Diabetes und, was uns auch weltweit immer mehr betrifft, die Luftverschmutzung, die Umweltverschmutzung, insbesondere Feinstaub. All das sind wichtige Faktoren. Und wenn man die alle zusammennimmt, dann kann man errechnen mittels eines Modells, dass man damit bis zu 40% der Demenzerkrankungen verhindern wieder und verzögern kann. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und noch einen weiteren Risikofaktor dazu zählen, und das ist der Schlaf. Der Schlaf war ja auch lange so ein bisschen Stiefkind, aber ich denke, in den letzten Jahren hat das deutlich auch an Aufmerksamkeit gewonnen, dass der Schlaf unheimlich wichtig ist. Und wir wissen auch aus Studien, die sich angeschaut haben, die Schlafdauer gerade so im mittleren bis höheren Alter, 50, 60, 70 Jahre, wenn wir da nicht ausreichend schlafen, also sprich unter 6-7 Stunden oder der Schlaf gestört ist, dass man da ein deutlich erhöhtes Risiko hat. Und das Risiko, das beträgt bis zu 30%. Und das sind alles Faktoren, an denen wir, die beeinflussbar sind, an denen wir etwas tun können. Und ich sehe es schon auch als unsere Aufgabe, diese zu identifizieren und zu behandeln. Und ich glaube schon, dass Prävention bei uns im Vergleich jetzt zu der Behandlung, sprich der Herzinfarkt, der Schlaganfall ist aufgetreten, viel mehr Beachtung geschenkt werden muss, als wir das bisher tun. Denn der Herzinfarkt und der Schlaganfall, das sind natürlich akute Ereignisse, aber was dem doch vorausgeht, beginnt 10, 20, 30 Jahre vorher durch die Arteriosklerose, durch den Bluthochdruck, durch die Hyperlipidämie. Und all das sind Dinge, da haben wir tolle Biomarker, wir können Blutdruck messen, wir können die Lipide messen. Also es gilt eigentlich viel früher anzusetzen. Und ja, da sind wir in meinen Augen noch gar nicht so weit, da frühzeitig auch für zu screenen, um frühzeitig einzugreifen.
Ich hatte noch mal eine kurze Nachfrage zu den Faktoren, die Sie genannt haben. Das ist ja ein Dutzend sozusagen an Faktoren. Wiegen die denn alle gleich schwer oder kann man da noch eine Abstufung vornehmen? Ich meine, wenn ich ständig dauerhaft meine 12 Präventionsfaktoren kontrollieren muss, dann ist der Tag ja vielleicht schon rum. Oder geht das so weit, dass Sie sagen, Rochelle-Hirntrauma ist nicht so gut, vielleicht keine Kopfbälle mehr beim Kinderfußball oder bei der Europameisterschaft? So, kann man da noch eine Abstufung vornehmen?
Ja, es gibt tatsächlich eine Abstufung, es gibt sozusagen Prozentzahlen. Also ich sage jetzt einfach mal die Hörminderung, das hat man mit circa 8% betitelt. Das ist also gar nicht so wenig. Und dann die ganzen kardiovaskulären, das sind dann so zwischen 4% und 1%. Da gibt es schon Abstufungen, sodass man das prozentual durchaus benennen kann. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, ja ein Diabetes-Screening relativ einfach heutzutage und kostet jetzt auch nicht den ganzen Tag. Also ich glaube, das sind schon Dinge, die umsetzbar sind. Und ich kann jetzt einfach mal auch aus der Praxis unserer neurologischen Gedächtnisambulanz berichten. Also es ist überhaupt kein Problem, das umzusetzen.
Aber ich würde noch mal ganz, Herr Sturm, ich finde das schon ein wichtiges Thema. Sie haben es mit den Kopfbällen angesprochen. Also die Frage ist ja auch, das Thema Vermittelbarkeit. Also machen wir jetzt eine Katastrophisierung von Kopfball und das hat eine gewisse, ganz klare Berechtigung, wenn Sie amerikanische Ballsportarten anschauen, dann muss man einfach mit Kindern anders trainieren, Punkt. Aber natürlich können Sie sagen, also da würde ich jetzt mal sagen, dann soll aber ein 14-Jähriger doch lieber Fußball spielen mit gelegentlichem Kopfballkontakt, als mit 3 Chipstüten vorm Videospiel zu sitzen. Also man muss es schon immer auch ein bisschen abwägen und das tut man ja auch. Ich würde bei dem, was Sie, Katrin, gesagt hat, gerne nochmal hinweisen, was so vielleicht den Zuhörern auch nochmal klar sein sollte. Es sind immer 2 Schritte zu gehen von einer Assoziation, die man findet, und dann der Frage, ist denn die Intervention, diesen Faktor zu beeinflussen, dann auch wirksam? Also auf gut Deutsch, Sie haben einen Risikofaktor identifiziert. Man müsste jetzt bei den Kopfbällen zum Beispiel tatsächlich mal prospektiv, das ist, und das zeigt gleich, dass es praktisch unmöglich ist, eine Gruppe Kopfball spielen lassen und die andere nicht und dann mal 50 Jahre später gucken, sind die mehr dement, aber das können sie kaum kontrollieren. Und ich will darauf hinweisen, da gab es ja mal einen Riesenhype über Homozystein. Also da war klar, der Homozysteinspiegel ist so ziemlich, wenn der hoch ist, assoziiert mit ziemlich vielem neurologischen Unbillen. Das galt, glaube ich, sogar für die Demenz, also für Schlaganfall allemal. Und dann hat man sich einfach gedacht, naja, macht man den halt runter und das können sie, wenn sie Vitamine futtern, Thema Nahrungsergänzungsmittel, und dann kriegen sie ihn runter und dann dachten alle, dann wird halt das Risiko weniger. Pussekuchen ist es nicht, weil halt das Homozystein ein sogenannter Surrogatparameter ist, also der steht halt für andere Dinge auch. Also wenn Westwind ist und ich drehe die Wetterfahne um, ändert sich noch nicht der Wind. Also so würde ich es mal sagen. Das sind immer, die Betrachtung ist, glaube ich, schon noch wesentlich.
Ja, oder Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Qualität, ne, im Prinzip. Ja. Hat das schon ein bisschen die methodischen Schwächen auch solcher Studien aufgedeckt, die Sie ja am Anfang schon skizziert haben?
Ja, also ich glaube, die gibt's, aber die werden jetzt, es wird aufgeholt, dieses Defizit. Nennen Sie mal bei der Ernährung, da war tatsächlich das gleiche Problem immer. Und da haben Sie, ich meine, es gab in England Studien, wie einfach nochmal, weil das auch ganz lustig ist, da hat man mal geguckt, ob Weintrinker mehr Schlaganfälle haben als Biertrinker und hat es an der Supermarktkasse gecheckt. Aber man hat halt auch gefunden, und ich meine, der Weintrinker hat halt Hähnchenfleisch und Gemüse und der Biertrinker, sagen wir mal, Schweinefleisch und noch ein paar Chips. Und vielleicht hat der Weinkäufer auch noch eine Mozart-CD. Also sie greifen halt mit solchen einzelnen Parametern immer Cluster an Verhaltensweisen ab. Und man kann das schon auflösen. Also die Ernährungsleute haben ja, 2018 gab es ja große Studie, mediterrane Diät. Die haben das wirklich prospektiv so gut, man das eben kann. Ich meine, sie können nicht jedem einen Ernährungsmenschen zur Seite stellen, aber sie haben das ganz gut überwacht und es konnte die Sachen bestätigen. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Die Alkoholthematik hat sich ja auch so als epidemiologischer Fake erwiesen. Da gab es ja jahrelang, und ich habe das selber immer wieder selbst erfreut, an die Wand projiziert. Also wer keinen Alkohol trinkt, hat ein höheres Schlaganfallrisiko als der, der mild bis moderat trinkt. Fand ich sehr angenehme Botschaft. Und das ist ja geplatzt. Und warum ist es geplatzt? Thema Methodik. Die englischen Autoren, die meiste Studie gemacht haben, haben gesagt, das kann ja gar nicht sein, dass es so viel Nicht-Alkoholiker in England gibt, wie es in den Studien war. Und da hat man geguckt. Und dann haben halt, die Frage lautete zum Befragungszeitpunkt, trinken Sie Alkohol? Und ein Großteil von denen, die gesagt haben, nein, waren trockene Alkoholiker, die bis 5 Jahre vorher noch richtige, riesige Mengen getrunken haben. Und als man das dann rausgenommen hat, dann ist jetzt der Zusammenhang wieder linear. Wenn sie nichts trinken, haben sie das geringste Risiko. Mhm. Was jetzt kein Appell ist, dass wo gar nichts mehr geht, aber.
Einfach die Schwierigkeit. Ich glaube, gerade so für Ernährung und auch Bewegung. Wir hätten natürlich gerne so eine kontrollierte doppelblinde Studie, wie wir das von den Medikamentenstudien erkennen, aber das ist einfach so komplex, die kulturellen Unterschiede sind so viele Faktoren und wir bräuchten ja longitudinale Studien, die über Jahrzehnte gehen und da spielen einfach wahnsinnig viele Variablen und natürlich auch finanzielle Ressourcen mit ein, die es so schwierig machen, sodass wir halt viel auf Beobachtungsstudien, Meta-Analysen oder systematische Reviews angewiesen sind. Und dann muss man immer natürlich mit der Interpretation vorsichtig sein. Ne?
Und was der Deutsche natürlich besonders gern macht, sich ungesund zu ernähren und hinterher 4 Nahrungsergänzungs-Antioxidantien reinzuwerfen und glaubt, das sei jetzt sozusagen die Kompensation. 3 bis 7 Milliarden pro Jahr.
Ich glaube, das wäre spannend, gleich nochmal darüber zu sprechen, über Nahrungsergänzungsmittel. Ich hatte noch eine andere Frage, und zwar die Deutsche Hirnstiftung ist ja sozusagen die Brücke zwischen Wissenschaft und Patienten. Und ich finde es in meiner Praxis sehr schwierig. Klar, diese ganzen Risikofaktoren, die kennt man ja auch schon relativ lang und man weiß bei den meisten Menschen ja auch sehr schnell, wo der Hase herläuft. Aber also, was ist so Ihre Erfahrung, was ist Ihr Vorschlag, wie man konkret mit den Menschen an diesen Punkten arbeiten kann? Also ich finde das nicht einfach.
Da haben Sie völlig recht. Ich bin ja mal ausgebildeter Psychologe. Insofern müsste ich da eigentlich eine Antwort drauf finden. Aber das ist genau das Thema. Ich meine, das klappt schon bei Medikamenten nur bedingt, wobei das ja sehr einfach ist und wenig Motivation eigentlich erfordert. Adhärenzraten, die runtergehen bis zu 50%. Und die Adhärenz, also kann ich mich ja selber angucken. Also es gibt Tage, wo eigentlich ich ins Fitnessstudio wollte, aber denke, scheiß drauf. Ich mache lieber dies und jenes. Also das ist wirklich eine Motivfrage. Und um vielleicht die Brücke zu schlagen, es gibt ja auch Versuche, es gibt ja erste Digas zu dem Thema und vielleicht auch modernere Hilfen zur Erhöhung dieser Motivation einzusetzen. Mhm. Weil die Fliehkräfte weg vom guten Leben sind einfach wahnsinnig hoch. Und die liegen leider auch in unserem Hirn.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, es kann, also natürlich müssen wir unsere Patientinnen und Patienten darauf hinweisen, wo es Stellschrauben gibt zur Verbesserung. Aber ich glaube, die Verantwortung grundsätzlich liegt natürlich auch bei den Menschen selber. Und das können natürlich dann auch Wearables sein, das können Digas sein, die dann möglicherweise dazu führen, dass die Menschen mehr fokussieren auf solche Dinge. Genau, also das könnten ja Maßnahmen sein. Ich weiß nicht, wie da Ihre Erfahrungen sind und wie die wissenschaftliche Sicht darauf ist.
Absolut. Ich glaube, gerade das Motivation ist ja ein ganz, ganz schwieriges Thema. Der eine kann sich total gut motivieren, der nächste wiederum gar nicht. Und ich persönlich finde da auch Aufklärung und Information immer noch mit an vorderster Front. Ich glaube, dass wenn man versteht, warum man das tut und welchen Effekt man damit erzielt, dass das enorm hilfreich ist. Und wenn wir uns jetzt auch gerade mal unsere Smartwatches oder auch Smartphones anschauen, die helfen uns ja letztendlich auch. Sie ersetzen so ein bisschen dieses gute alte Symptomtagebuch, was uns ja helfen soll, unsere Fortschritte zu visualisieren und darzustellen und vor allem auch zu reflektieren. Sie sind ja aber auch ganz guter Motivator. Also ich kenne das von mir selber auch. Ich habe hier immer diese Ringe und wenn da noch was fehlt, dann motiviert mich das schon nochmal. Ach, jetzt drehe ich nochmal vielleicht mit meinem Linksten eine Runde um den Block. Also, und ich glaube, dass das anderen auch so geht. Ich glaube, je konkreter wir das vermitteln können, desto einfacher ist es auch. Das heißt, wenn man auch sich zum Beispiel die Woche, wir wissen ja auch von der WHO, wie viele Minuten wir pro Woche absolvieren müssen. Das heißt, wenn wir uns überlegen, wie können wir das in unseren Alltag integrieren und das fest implementieren, dann fällt es nämlich schwerer zu sagen, ach nee, heute gehe ich doch nicht. Oder wenn ich mich mit meinem Kumpel oder meiner Freundin vielleicht noch verabredet habe, um eine Runde im Stadtwald joggen zu gehen, fällt es natürlich auch schwerer, Dinge dann vielleicht wieder abzusagen. Das also ist das eine. Und letzter Satz noch kurz. Versuchen so ein bisschen den Alltag drumherum zu strukturieren. Also der Klassiker ist ja, es ist auch alter Hut, aber die Treppe nehmen anstelle den Aufzug. Aber wenn man das mal konsequent umsetzt oder im Parkhaus einfach mal ein paar Etagen höher parken, damit man ein paar mehr Stufen läuft, da gibt es schon eine Menge Möglichkeiten und es ist ja wirklich so, jede Bewegung zählt und es ist auch jede Minute, die zählt. Und es gibt eine tolle Studie, die ist schon ein paar Jahre her, die hat letztendlich gezeigt, dass schon ein Minimum, also 15 Minuten, einen durchaus relevanten Effekt machen, um unsere Gesamtmortalität zu verringern. Also es sind schon kleine Effekte. Aber es lohnt sich, an jeder Ecke und Stellschraube zu drehen.
Genau, ich meine, die Motivationspsychologie, die würde sagen, und es gilt, glaube ich, schon, ist ganz vernünftig, ist ja plausibel, es gibt drei Menschengruppen. Es gibt die einen, die machen sowieso schon viel. Die werden dann auch besonders auf irgendwelche digitalen Wearables und so weiter fliegen. Die hätten es gar nicht gebraucht. Und dann gibt's die, da können Sie alles auf den Kopf stellen, die werden es eh nicht erreichen. Es geht um die Mitte, so wie in Amerika um die Swing States. Also es geht um die, die noch zu kriegen sind für die eine oder andere Richtung. Und da, glaube ich, ist auch die Botschaft, keine Vermiesung des Lebensalltags in so eine Moralkeule. Du bist halt noch nicht irgendwie 10 Kilometer gejoggt, sondern was die Katrin auch gesagt hat, also zu sagen, everything counts. Also und wenn du dann schon mal die 15 Minuten hinkriegst, dann können auch 30 draus werden. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, das so ein bisschen zu entmoralisieren, zu sagen, it's your life, wir geben dir Hinweise, wie du es machen kannst. Und
wir müssen uns auch mal darüber im Klaren werden, dass wir in den letzten Jahrzehnten immer mehr am Schreibtisch arbeiten und immer mehr auch sitzen. Es gab eine ganz interessante Studie von der DKV, die noch gar nicht so alt ist. Und die haben mal untersucht, wie viel wir in Deutschland tatsächlich sitzen. Und ich fand ehrlich gesagt diese Ergebnisse sehr erschreckend. Und zwar sind es im Schnitt 9 Stunden pro Werktag. Und das eigentlich Schlimme ist jetzt, dass die jüngere Generation, also die 18- bis 29-Jährigen, die sitzen mehr als 10 Stunden. Und das kann es nicht sein, wenn wir uns da mal hochrechnen. Also da gehört definitiv mehr Bewegung rein.
Das nehme ich gleich mal zum Anlass zu betonen, dass ich mir so einen Stehschreibtisch gekauft habe und der auch richtig gut ist sozusagen. Aber ich wollte noch mal auf einen Aspekt hinweisen. Ich will das auch gar nicht kaputt reden und es ist ja auch alles sinnvoll und gut, was wir betonen. Aber dann kommt Patient X und Y in die Praxis und sagt, ja, mein Nachbar, super fit, super schlank, 2-mal ja einen Halbmarathon gelaufen, keine Risikofaktoren, hat trotzdem Schlaganfall oder ist trotzdem krank geworden. Also der Punkt ist, trotz der besten Prävention ist Krankheit ja nicht aus der Welt. Und wie gehen Sie mit diesen Widersprüchen um? Oder ist das gar kein Widerspruch?
Das sind ja keine Widersprüche. Ja. Also die Ausnahmen hat es schon immer gegeben. Wir denken an Churchill, der hat geraucht, der hat Alkohol getrunken und ist trotzdem alt geworden. Aber wir dürfen uns nicht an diesen Ausnahmen orientieren, denn der Mittelwert zeigt was anderes.
Ich würde auch sagen,
der trägt eine ganz klare Botschaft.
Ich denke auch, Sie haben schon recht, aber wie es die Katrin schon begründet hat, es sind halt, Sie können mit Helmut Schmidt argumentieren, wie Sie wollen, mit Churchill, der war allerdings kognitiv am Ende doch nicht mal so ganz knusper, muss man sagen. Also, und dem Umgekehrten. Das ist schon wichtig, weil es tatsächlich so, wir hatten mal so ein Präventionsprogramm, Talking Eyes in der Erlanger Uni, das war von der Siemens PKK bezahlt, da wurde auf den Augenhintergrund geguckt und den Leuten mitgeteilt, welche Gefäßqualität sie haben. Und ich war daran nicht beteiligt, bin aber immer daran vorbeigelaufen, dem Wartezimmer, und dachte mal, also den Leuten, die da sitzen, muss ich nicht ins Auge schauen. Da wüsste ich auch so, dass sie risikobehaftet sind. Und da war es dann interessant bei einer Befragung, diejenigen, die Risikofaktoren hatten, die waren ganz scharf drauf, durch den Augentest zu erfahren, sie hätten super Gefäße, weil dann hätten sie sich das Modell Helmut Schmidt oder Churchill nämlich zugeeignet. Und umgekehrt ist es schon, es war tatsächlich so, da gab es natürlich echt Leute, die alles richtig gemacht haben und hatten beschissene Gefäße. Also ein Drittel des Risikos hängt immer noch in den Genen und Sie können auch sagen am Schicksal, und das darf man schon auch kommunizieren, und sterben tun wir alle. Und da kannst du joggen, wie du willst, eines Tages vorbei. Aber es geht ja darum, die Zahl guter Jahre bis zu unserem Ende möglichst zu vergrößern.
Also ich denke, was ich nochmal jetzt für mich mitnehme, ist die Tatsache, dass ich die Risikofaktoren, die ich identifiziert habe, dass ich die regelmäßig mit meinen Patientinnen und Patienten besprechen muss, genauso wie ich über die Medikation spreche und über Diagnostik und so weiter spreche. Ich glaube, es reicht nicht, einmal zu sagen, sie sind zu dick, sie müssen mehr Sport machen, sondern das muss kontinuierlich wiederkommen. Das muss man vielleicht auch immer mit einem Plan versehen. Und klar können wir die Patienten nicht begleiten in ihrem Alltag eins zu eins. Und das können vielleicht Wearables machen oder andere Gimmicks. Aber das müssen wir, glaube ich, immer wieder thematisieren.
Das ist absolut zeitaufwendig. Und das ist natürlich dann auch die Herausforderung im klinischen Alltag. Aber was ich finde, auch immer gut hilft, ist, die Familien mit on board zu holen. Also sprich die Angehörigen, wenn die mit dabei sind, dass die sich gegenseitig motivieren. Und ich glaube, eine Sportart oder sich mehr zu bewegen, es gibt so vielfältige Möglichkeiten. Es ist mit Sicherheit, gibt es für irgendjemanden, gibt es irgendeine Lösung, oder was auch Spaß macht und Freude macht. Das muss es ja auch, damit man es dann letztendlich auch weiter durchführt und regelmäßig dabei bleibt. Aber Freunde, Familien mit ins Boot holen, die das Ganze unterstützen, motivieren und begleiten. Das ist, glaube ich, eine große Hilfe.
Dietrich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das Thema Nahrungsergänzungsmittel, das kommt bei mir häufig vor im Alltag. Da werde ich häufig zu gefragt. Wie sind die Daten dazu? Gibt es überhaupt irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, die man jetzt im Indikationsbereich Demenzerkrankungen, Schlaganfälle und so weiter, also wenn wir jetzt diese vaskulären Erkrankungsbilder nehmen, was kann man da den Leuten zu sagen?
Ich fange gerne mal an. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat gesagt, rund und gesund essen. Und ich glaube, das spiegelt oder kann den Teller schon mal gut widerspiegeln. Und wenn sich Menschen gesund und ausgewogen ernähren und für den Vitamin D auch regelmäßig draußen aufhalten, dann benötigt man, sofern keine Stoffwechselerkrankung oder besondere Konditionen vorliegen, aus meinen Augen keine Nahrungsergänzungsmittel. Die einzige Ausnahme, die ich da vielleicht machen würde, wäre halt das Vitamin D, gerade in den Wintermonaten in Deutschland. Aber letztendlich bleibt eine gesunde und eine abwechslungsreiche Ernährung die beste Quelle für Nährstoffe.
Also das kann man voll unterstützen. Also selbst bei der MS, wo das Vitamin D ja lange, vielleicht habt ihr auch eine Podcast schon dazu gemacht, eine lange Tradition der Diskussion hat, weil es ja auch die Zusammenhänge relativ klar war. Die Frage war nur, hilft die Intervention? Momentan sind die Studien da wieder eher ein bisschen enttäuschend. Also das ist die Supplementierung wohl wenig bringt. Die Diskussion ist nie zu Ende, aber selbst da ist es kritisch. Und man kann nur sagen, es gibt Es gibt ja Cochrane Reviews zu praktisch allen Supplementierungsversuchen. Und es ist, und das war mal die Überschrift im Lancet, es ist nicht nur so, dass sie nichts helfen. Da würde ich ja als Apothekersohn noch einigermaßen lächelnd zur Seite stehen. Aber sie schaden eventuell auch. Und einer der Schadensträger sind die sogenannten Antioxidantien, die ja besonders hoch im Kurs stehen, weil das ist so eine schöne Laienvorstellung. Also allein, dass die schon Radikale heißen, freie Radikale. Und Radikale können nur was Böses machen und die werden jetzt da abgeschossen. Aber Fakt ist pathophysiologisch, dass freie Radikale durchaus einen Sinn haben in bestimmten inflammatorischen Vorgängen und nicht nur schlecht sind. Und es gibt relativ klare Daten, dass zum Beispiel Vitamin E in der Schlangenfallthematik die Zahl der Hirnblutungen erhöht. Also es ist keine gute Idee und man kann das einfach so sagen, es ist im Regelfall nutzlos. Und ich kann nur sagen, es gibt Werbeseiten oder es gibt so einen Verband der Nahrungssupplementierungen, einen europäischen, die verkünden auf ihrer Homepage, dass sie den momentanen Umsatz von 23 Milliarden Euro in Europa auf 35 in den nächsten 10 Jahren steigern wollen. Also da sieht man, das hat schon auch ein politisches Gewicht. Solche Dinge, die wir hier besprechen. Natürlich individuelles Risiko, aber warum ist es in Deutschland so, dass der Deutsche 33 Kilo Zucker im Jahr verzehrt? Füllt das mal in den Sack und stellt es den Leuten ins Wohnzimmer. Dann werden die gucken. Die WHO-Empfehlung ist etwa die Hälfte. Und das hat auch zu tun mit Politik und mit Industrie. Und kann man ja nur gucken, England hat es geschafft mit der Reduzierung von zuckerhaltigen Limos, was für Jugendliche und Kinder wirklich eine Katastrophe ist. Und in Deutschland geht es nicht durch, weil wir halt dann doch lieber glaubt, dass der Jugendliche ein Marktteilnehmer ist, der sich schon rational irgendwie dann da durchwurschtelt. Ich finde es schon auch, dass es politische Dimensionen hat.
Ja, das ist tatsächlich besorgniserregend. Ne? Es gab jetzt eine Verbraucherzentrale Umfrage 2021 und die haben Menschen befragt, wie viele Nahrungsergänzungsmittel letztendlich konsumiert werden. Und da hat fast die Hälfte gesagt, dass sie in den letzten 6 Monaten ein oder mehrere Nahrungsergänzungsmittel gekauft haben. Vergleichen, das war jetzt 2021 zu 2016, da war es nur ein Drittel. Das heißt, wir sehen einen wahnsinnigen Anstieg. Und das ist so ein bisschen ähnlich, wie wir es auch in den USA sehen. Das heißt, wir haben einen relativ hohen Konsum an Nahrungsergänzungsmitteln. Und müssten das aber eigentlich in andere Dinge investieren, wie zum Beispiel Bewegung und ausgewogene Ernährung. Die Frage vielleicht auch noch, was ist denn überhaupt ausgewogene Ernährung? Wir sagen oder empfehlen ja auch unseren Patienten immer, sie müssen ausgewogen ernähren. Und ich habe aber über die Jahre gelernt, es ist eigentlich gar nicht so klar, was soll ich denn eigentlich essen und ist das Steak zum Abend nicht doch proteinreich und hilfreich? Und vielleicht noch mal ganz kurz auch zum Blick, es gibt ja auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung jetzt noch mal neue Empfehlungen, wo nochmal ganz klar ist, beste Flüssigkeit ist und bleibt das Wasser. Ich glaube, das ist unbestehen. Aber es wird noch mehr pflanzlich basiert, als wie es vorher schon war. Also Gemüse und Obst, viel und bunt, hatten wir schon gesagt. Hülsenfrüchte und auch Nüsse regelmäßig essen beim Vollkorn, dass das die absolut beste Wahl ist. Und gerade bei den Fetten, dass man eher die pflanzlichen Öle bevorzugt. Milch und Milchprodukte, also Quark und Joghurt, das sozusagen täglich. Fisch ist jetzt einmal die Woche. Und man distanziert sich deutlich mehr von Fleisch und Wurst, also verarbeitetes Fleisch deutlich weniger. Und ganz klar nochmal Süßes, Salziges und Fettiges besser stehen lassen. Und natürlich noch die bislang üblichen Ergänzungen Mahlzeiten genießen. Also am besten nicht zwischendrin im Computer oder im Stehen oder auf dem Weg, sondern bewusst und konzentriert am besten zusammen essen und in Bewegung bleiben und auf das Gewicht achten. Ich glaube, auch das, ne, wir hatten eben drüber gesprochen, es ist wichtig zu konkretisieren, was bedeutet das denn überhaupt? Und deswegen an dieser Stelle nur noch mal kurz erwähnt.
Ich meine, das Spannende ist ja, dass das Gehirn sozusagen Mechanismen hat, seiner eigenen Gesundheit entgegenzuwirken. Und das ist, wenn Sie so wollen, Neurophilosophie. Die Evolution hat uns ausgestattet mit Mechanismen, die irgendwie sinnvoll waren, aber die jetzt in dieser, gerade weil wir über Ernährung sprechen, diese ganzen Seeking-Strukturen für Glucose. Ich meine, die hat man vielleicht gebraucht, dort, wo es wenig Glucose gab. Aber ich meine, jetzt wurde in jedem Schrank im Supermarkt dir das entgegen kommt, ist natürlich diese Gut-Brain-Axis von Zuckerpräferenzanregung wirklich auch problematisch. Also unser Gehirn gräbt sich selbst seine eigenen Fallen für seine Gesundheit. Das ist ein bisschen die Tragik, um es mal so aus Hirnsicht zu sagen.
Ja, in dem Zusammenhang ist mir immer eingefallen, es geht auch gar nicht vielleicht um die einzelnen oder nicht nur um die Bestandteile der Nahrung, es geht ja dann auch um so Ernährungskonzepte, weil ja sowas wie Fasten oder Intervallfasten irgendwie populär ist, was ja vielleicht auch einen evolutionären Hintergrund einfach hat. Früher längere Nahrungspausen sozusagen, und das ist ja zumindest irgendwie, soweit ich das überblicke, so auf Tiermodellbasis auch einfach Hinweise gibt, dass das durchaus einen präventiven Effekt haben kann. Also das würde ich da vielleicht doch.
Es ist immer nur die Frage der Nachhaltigkeit. Also wenn Sie angucken, der Fernsehkollege Herr Hirschhaus hat das ja auch mal sehr propagiert. Wenn Sie diese Special-Sachen dann aber loslassen, dann gibt's halt auch beim Intervallfasten diesen Jojo-Effekt. Und das hat ja Herr Peters aus Lübeck ganz gut, die haben das ja gut erforscht, diese Setpoints im Hirn. Also wenn sie sich dann runterregulieren, dann denkt das Hirn, oh Gott, jetzt kommt die Krise aus seiner evolutionären Vergangenheit und verwertet dann, wenn sie wieder ein bisschen einsteigen, und selbst wenn sie es moderat tun, dann ist die Nahrungsverwertung noch effektiver. Das heißt, dadurch kommen diese Effekte zustande. Also es ist leider auch psychologisch, ist es eine gewisse Zumutung, dass solche Strategien dann doch nachhaltig halten müssen. Es ist so ein bisschen leider wie bei den anonymen Alkoholikern. Also manche Sachen, da muss man einfach motivational dranbleiben.
Wir haben jetzt schon ganz viel über Ernährung gesprochen und auch Sinn und Unsinn von Nahrungsergänzungsmitteln und auch das Thema Schlaf schon gestreift. Wir haben über das Hören gesprochen. Ich würde noch mal so einen Aspekt einbringen, der jetzt noch so ein bisschen außen vor geblieben ist. Und ich weiß gar nicht, inwieweit er eine Rolle spielt, auch in der wirklichen Prävention neurologischer Erkrankungen. Aber das ist so geht um die soziale Teilhabe, um soziale Interaktion. Ist das ein relevanter Faktor, gerade Vereinsamung im Alter? Beschleunigt das Erkrankung, steigert das dieser Aspekt das Risiko für Erkrankungen?
Ich kann gerne anfangen. Also gerade bei den neurodegenerativen Erkrankungen, insbesondere den Demenzen, wissen wir, dass soziale Isolation ein ganz erheblicher Faktor eine Rolle spielt. Wir hatten zu Beginn mal über die Hörminderung gesprochen, aber auch das ist natürlich ein Faktor, dass er dann auch dadurch die Kommunikation erschwert wird, die Teilhabe in der Gesellschaft, in der Community, aber auch die Depression, die auch wiederum zu einer sozialen Isolation führt, oder die kognitive Störung, dass man vielleicht nicht mehr so flexibel und schnell reagieren kann, dass man sich ein bisschen zurückzieht. Und da ist es auch wichtig, zu versuchen, dagegen zu steuern, indem man Angehörige, Freunde, Familie mit reinholt. Bei vielleicht schon identifizierten Faktoren wie die Hörminderung, da kann man was tun. Bei der Depression, die kann man auch behandeln. Und dass man versucht, der sozialen Isolation entgegenzuwirken, weil sie einfach so einen relevanten Faktor hat.
Das könnte ja sogar so weit gehen, dass man so soziale Quartiersstrukturen wieder neu denken muss, ne? Wo sich früher Leute vielleicht zum Tanztier getroffen haben und irgendwie im Austausch waren. Sowas ist ja doch irgendwie eingeschlafen überwiegend.
Ja, also es gibt so in der Geriatrie solche, sagen wir mal, sozial-gesellschaftlichen Initiativen. Ich hatte da jahrelang auch einen Preis zu verleihen. Und da gab es genau solche Initiativen. Und wenn Sie die noch kombinieren, zum Beispiel, also Tanzen ist eine ideale Kombination, da haben Sie die sozialen Kontakte, Sie haben eine anspruchsvolle Motorik und Sie haben eine motorisch-kognitive Interaktion. Ich meine, es ist absolut ideal, und wahrscheinlich gibt es auch noch sowas wie, also durch die Berührung gibt es natürlich auch noch alles Mögliche vielleicht an Emotionen. Also diese Kombination, das kann man ja klar benennen, und die machten ja auch Spaß. Also ich glaube, sowas sollte man propagieren, dem Einzelnen, aber auch institutionell voranbringen. Was so wichtig wie Kitas für die Alten.
Auch da gibt es ja Interaktion, ne? Also es gibt Sportplätze, Spielplätze, wo man versucht, Jüngere und Ältere, das kennen wir aus der Schweiz, versucht zusammenzubringen. Aber es gibt auch immer wieder Interaktionen, wo dann Kitas oder Schüler auch in Altenheim oder Besuche stattfinden oder bestimmte Veranstaltungen sind, wo man was zusammen macht. Es gibt ja aber auch Konzepte, die kennen wir auch gut aus Holland, aus den Niederlanden, Etablierung eines Demenzdorfes, wo viele mit kognitiven Einschränkungen zusammenleben und zusammen entweder den Garten bewirtschaften oder Schreinern und es da vielleicht noch einen Kiosk gibt, wo man einkaufen kann. Also man versucht ja, solche Dinge auch schon mit zu integrieren, aber ja, es kann durchaus mehr sein.
Ja, wobei ich immer den Eindruck, das hört sich total gut an, so ne Demenzdorf, wo auch immer, aber das sind ja doch irgendwie so Leuchtturmprojekte, ne? Das ist ja weit, weit weg von irgendwie flächendeckender Implementation.
Ja, das kann
ich. Ich fand es total spannend und sehr schön, mit Ihnen noch einmal zu sprechen. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Prävention eigentlich noch nicht den Stellenwert hat in der Medizin, den es eigentlich verdienen würde. Umso wichtiger ist das Gespräch hier heute gewesen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Und ja, ich hoffe, wir sprechen uns gerne noch mal zu einem anderen Thema.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Und ich hoffe auch, dass das vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung ist, der Prävention und der Vorbeugung mehr Gewicht zu geben.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.